Deutschlandfunk, Kultur heute.
Sämtliche Modelle von Leben nach dem Tod, von Himmel, die mir angeboten wurden, musste ich sagen, also dort möchte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich habe mich schon in diesem Leben trotz Ärger und trotz Dilemma genug gelangweilt. Ich will mich dann nicht eine Ewigkeit lang langweilen. Nein, lieber nichts als eine Ewigkeit in Langeweile.
Peter Bixel, der Schweizer Schriftsteller, ist am Samstag gestorben. Ich glaube an Gott, aber ich weiß, dass es ihn nicht gibt. Das hat er auch gesagt. Gleich ein Gespräch mit seinem Kollegen und Freund Martin Zing. Außerdem Parsifal in der Inszenierung von Roland Schwab im Essener Altotheater und Helen Frankenthalers abstrakte Farbfeldmalerei in Wiesbaden. Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Tag. Peter Bixel ist kurz vor seinem 90. Geburtstag gestorben. Der Schweizer Schriftsteller und Kolumnist, der konnte wie kaum ein anderer in ganz wenigen Wörtern ganz viel unterbringen. Geboren wurde er 1935 in Luzern. Er war Primarschullehrer und Redenschreiber für die Politik, bevor er als Schriftsteller wahrgenommen wurde. Und er war nie ein Schriftsteller, wie er im Buche steht.
Ich habe keine Biografie. Ich werde nie einen Biografen haben. Das ist völlig undenkbar. In meinem Leben hat überhaupt nichts stattgefunden. Ich habe mit 20 geheiratet, bin immer noch mit derselben Frau verheiratet und ich lebe in einer kleinen Stadt. Nein, ich habe noch nie die Empfindung gehabt, dass ich sowas hätte wie eine spannende Biografie.
Peter Bixel, auf seine Texte passt vielleicht ein Wort, das heute nicht mehr sehr gebräuchlich ist. Weise. Und zugleich sind sie leicht und lustig. Ich habe mit dem Schweizer Schriftsteller Martin Zing über Peter Bixel gesprochen. Guten Tag, Herr Zing.
Ja, guten Tag, Herr Bixel.
Herr Zing, Sie haben mal einen Text über Peter Bixel geschrieben, der trägt den Titel »Hat er vielleicht eine belegbare und eventuell auch anschlussfähige Abneigung allem Langen gegenüber oder woher kommt denn diese auffallende Kürze seiner Texte und wäre sie auf hinreichend nachvollziehbare Weise zu beschreiben und gar zu erklären? Nachprüfung einer Vorliebe. Was hat denn Ihre Nachprüfung erbracht?«
Ja, dass man ihm, also dem Peter Bixel, nicht auf die Schliche kommen kann. Es gibt keine theoretische Erklärung dafür, dass er jetzt kurz schreiben muss. Er macht es einfach, das ist sein Metier. Das konnte er einfach sehr gut. Von Anfang an hat er ja sehr kurze Texte geschrieben, mit zwei Ausnahmen. Und sonst hat er mit wenigen Worten was zu sagen vermocht. Und das ist doch sehr ungewöhnlich. Und dann hat er nicht nur kurze Texte geschrieben, sondern hat auch wenig geschrieben eigentlich. Über die Jahre hinweg kommt schon einiges da zusammen. Aber es ist nicht vergleichbar mit anderen Autoren, die zum Teil riesige Epen verfasst haben. Aber jetzt haben Sie gefragt, was dabei rauskam bei diesem Text. Ja, ich bin ihm nicht auf die Schliche gekommen. Ich habe darin, wenn ich mich richtig erinnere, sogar den kürzesten Bixel-Text reproduziert. Ich glaube, der besteht aus drei Sätzen und heißt »Zur Stadt Paris« und ist eine Geschichte. Was ihm ja immer wichtig war, waren Geschichten, weil er auch davon ausging, dass Geschichten die Menschen zusammenbringen, dass Geschichten erzählen etwas Verbindendes ist, was auch frei ist von irgendwelchen politischen Ambitionen, von irgendwelchen literaturbetrieblichen Ambitionen. Das Geschichtenerzählen bringt Menschen jeder Couleur zusammen und schafft so etwas wie eine kleine Öffentlichkeit.
Ja, er hat mal gesagt, er könne nicht immer nur schreiben. Sie haben ja auf sein schmales Werk hingewiesen. Er könne nicht immer nur schreiben, er müsse auch mal leben. Und das Leben war für ihn das Erzählen.
Ja.
Er beschreibt dann, wie er in die Kneipe geht und da Leute trifft und ihnen was erzählt. Das ist das Leben.
Ja, das ist das Leben. Das war auch ein Merkmal seiner Person jetzt, nicht so sehr seines Werkes, dass er auf alle zuging, dass er für alle Gespräche offen war. Ich habe ihn auch zweimal im Zug angetroffen, in der Eisenbahn. Eine Zeit lang hat er vor allem in der Eisenbahn geschrieben. Da kam er mit einem ganz kleinen Laptop, winziges Ding, und stieg einfach irgendwo in den Zug ein und konnte in der Atmosphäre der Zugfahrt besonders gut schreiben, wurde aber auch ständig erkannt, ließ sich auch auf die Gespräche ein, hat mit Menschen gesprochen, die irgendwas zu erzählen hatten. Und dabei konnte er das zeigt er auch in seinen Kolumnen, ja sehr gut unterscheiden zwischen dem, was erzählt wird und dem, was ausgesagt wird. Also das Sprechen auf der einen Seite und das Mitteilen, das vielleicht zwischen den Zeilen mitgelieferte, das konnte er gut auseinanderhalten. Und das war schon ein Merkmal auch seiner Prosa. Man hat das Gefühl, man liest was ganz Banales dabei. Brodelt es ja am Grunde des einfachen Textes, nicht? Da knistert es. Wenn man genau hinschaut, merkt man, da ist eine Menge los, das nicht ausgesprochen wird, aber mitgedacht, mitgeführt wird.
So ging es mir, weil Peter Bixel bei uns Schullektüre war und ich da doch mal eine ganz andere Art des Schreibens kennengelernt habe. Das fand ich sehr interessant, weil da viel mit den Wörtern passierte. Sie haben es gerade gesagt, es wird nicht eine Geschichte oder eine Person oder ein Thema mit viel Pathos durch die Geschichte getragen, sondern es ist eher unter der Oberfläche zu spüren. Eine große Traurigkeit oft auch, eine große Einsamkeit, aber gleichzeitig ist das sehr lustig.
Ja, es ist schon etwas melancholisch grundiert gelegentlich, aber es ist natürlich witzig. Also das ist ja eine Prosa, die er schreibt, die immer von der Sprache ausgeht. Die ist natürlich nicht plotorientiert. Man kann die Texte, auch wenn sie kurz sind, kaum zusammenfassen. Man kann ja gar nicht wiedergeben. Man kann sie nur wortwörtlich wiederholen. Nicht? Also ziemlich einzigartig. So eine Art Schreiben lange vor dem Einfall. Also beim Schreiben kommt ihm in den Sinn, was er zu erzählen hat. Und dann changiert das eben auch zwischen einer gewissen Melancholie und einer großen Heiterkeit, einer Fröhlichkeit auch, die er sich wahrscheinlich gar nicht vornimmt, die vielleicht auch Ausdruck der momentanen Situation ist, also des Moments, wo er gerade schreibt, kann ich mir vorstellen.
Ja, vielleicht auch eine Heiterkeit an der Erkenntnis, dass man selbst vielleicht gar nicht so viel ändern kann, auch am eigenen Leben, wie man immer denkt.
Ja, ja. Davon erzählt er ja immer wieder, von der sehr beschränkten Möglichkeit, in die Welt einzugreifen, Einfluss zu nehmen, da was ändern zu wollen. Aber es passiert ja schon mal, sagt er, wenn zwei Menschen das gleiche Buch gelesen haben, die miteinander darüber sprechen, da ist schon was los, da ist schon was passiert. Und wenn ein paar Menschen einander Geschichten erzählen, da geschieht ja etwas. Und das hat ja auch was mit Öffentlichkeit zu tun. Und eine der großen Sorgen von ihm war ja, dass die Öffentlichkeit ja am Schrumpfen ist. Und Schrumpfen der Öffentlichkeit auch eine Gefahr bedeutet für die Demokratie beispielsweise. Das kann man mit Geschichten nicht bekämpfen, das ist klar. Aber Geschichten erzählen ist ja etwas tief Menschliches, tief in der Gesellschaft auch verankert. Und davon hat er immer wieder erzählt. Also er erzählt beim Erzählen auch vom Erzählen.
Der Band, der 1964 sein Durchbruch war, heißt, man könnte fast sagen, Bixel-typisch, eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen. Auch eine Sammlung kurzer Geschichten. Der Durchbruch gelang ihm damit nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den sogenannten Großschriftstellern, die damals in der Gruppe 1947 zusammengeschlossen waren. Was fanden die attraktiv an so jemandem wie Peter Bixel?
Ja, Peter Bixel hat, bevor dieser Band erschien, ein halbes Jahr, glaube ich, in Berlin verbracht, im literarischen Kolloquium. Und dort hat er alle wichtigen Autoren jener Jahre kennengelernt. Da kam Günter Grass, da kam Peter Weiß, Peter Rühmkorff und eine ganze Generation von Schreibenden bis hin zu Hermann Peter Pewitt und anderen. Also er kannte schon mal viele und der Durchbruch war ja eigentlich auch sein Beginn als Autor 1964 und den verdankte Marcel Reich-Ranicki. Und er war hellauf begeistert und hat eine ganze Seite geschrieben in der Zeit, wo Marcel Reich-Ranicki damals als Kritiker tätig war. Und natürlich mit einem unbekannten Autor eine ganze Seite in der Zeit und vom damals dem Ruhm eher entgegenstrebenden Marcel Reich-Ranicki so begrüßt zu werden, das muss wahnsinnig gewesen sein. Das war wohl ein richtiger Ritterschlag.
Sagt Martin Zing über den Schriftsteller Peter Bixel, der am Samstag im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Roland Schwab inszeniert seit 20 Jahren Opern an allen großen Häusern in Deutschland. Mozart, Puccini, Rossini, Verdi. 2019 dann Richard Wagners Lohengrin in Salzburg und 2022 in Bayreuth Tristan und Isolde als Eröffnungspremiere. Und er hat die meist kritischen Wagner-Fans in Bayreuth überzeugt. Das will was heißen. Gestern hatte im Essener Altotheater seine Version von Wagners Parsifal Premiere, das Bühnenweihfestspiel ein Jahr vor Wagners Tod uraufgeführt. Und die Erwartungen waren entsprechend hoch. Stefan Keim hat eine Premiere gesehen, die düstere Bilder findet für das Warten auf Erlösung.
Ein Wanderer bahnt sich seinen Weg durch den grünen Wald. Während des Orchestervorspiels läuft ein Video. Plötzlich weichen die Farben, alles wird grau, die Bäume sind nur noch Skelette. Die Projektionsfläche hebt sich, die Bühne wird sichtbar. Die Gralsritter hausen in einer tunnelähnlichen Röhre, alles ist voller Wasser. Gurnemanns, der Zuchtmeister und Gedankenarchivar, spritzt mit seiner Stiefelspitze Tropfen auf jeden, der sich seiner Meinung nach nicht dem heiligen Orte angemessen verhält. Auch auf den Wanderer, der nicht weiß, woher er kommt und wer er ist. Parsifal. Die Enthüllung des Grals naht. Mit Gehhilfen wackeln die Ritter heran, hilflose Gestalten wie aus einem Pflegeheim. Ihr König Amfortas leidet an einer Wunde, die sich niemals schließt. Mit seinem Krankenbett wird er in die Höhe gezogen. Schläuche ragen aus seinem Körper. Mit seinem Blut ernährt er eine dahinsiechende Gesellschaft. Roland Schwab inszeniert Wagners Parsifal mit Bildern, die an dystopische Filme und Serien erinnern. Der Zaubergarten Klingsors, ein Ort der Verführung und der Lüste, ist von Pflanzen überwuchert. Die Natur holt sich die Zivilisation zurück. Und wenn Parsifal im dritten Akt zu den Gralsrittern zurückkehrt, läuft er im Video an Autowracks und Müll vorbei, wie die Überlebenden in der Zombie-Serie The Walking Dead. Bühnenbildner Piero Vinci Chiguera hat eine düstere und dichte Atmosphäre geschaffen, eine Parsifalypse. Die Welt, so zeigt die Essener Aufführung, ist am Ende, wie bei Wagner, wo die Ritter auf ihren Erlöser warten. In den Handlungsverlauf hat Roland Schwab nicht eingegriffen. Am Ende heilt Parsifal die blutende Wunde des Gralskönigs, übernimmt selbst den Thron und will die Ritter als neuer König in eine bessere Zukunft führen. Es wird ein bisschen heller, Nebelwald herein, aber ein überzeugender Aufbruch sieht anders aus. Der Abend endet nicht mit einem Statement, sondern mit einem Fragezeichen. Keine Fragen bleiben offen, was die Qualität des Gesangsensembles betrifft. Sebastian Pilgrim ist ein großartiger Gurnemanns, ein Mann, dessen Weltbild sich durch Hoffnungslosigkeit nicht erschüttern lässt, mit schimmernder Noblesse in der Stimme und Misstrauen im Blick. Heiko Trinsinger als Amfortas und Alma Swilpa als Klingsor sind Säulen des Essener Ensembles und liefern seit vielen Jahren Topleistungen. Robert Watson ist ein stabiler Parsifal und Bettina Rank eine leidenschaftliche Kundri. Wie in den meisten Inszenierungen des Parsifal ist Kundri, die Wandlerin zwischen den Zeiten, auch in Essen eine zentrale Figur. Eine Außenseiterin, die von Männern ausgenutzt wird, aber auch in verführerischer Schönheit erstrahlt und sich nach Erlösung sehnt. Bettina Rank berührt besonders, wenn sie direkte, liedhafte, leise Töne findet. Doch wie die anderen Sängerinnen und Sänger muss sie häufig kämpfen, um sich gegen das massive Orchester durchzusetzen. Dirigent Andrea Sanguinetti nimmt wenig Rücksicht auf das Ensemble und deutet Wagners Partitur als breite Klangorgie wie einen Filmsoundtrack. Dabei gehen einige Feinheiten verloren, vor allem den ersten Akt geht Sanguinetti wuchtig und schwerfällig an. Eine modernere, pointierte Interpretation würde besser zu Roland Schwabs packenden Bildern passen, die Wagners Stück kritisch in Frage stellen, ohne es zu verfälschen oder zu vereinfachen. Dieser Parsifal bedient heutige Sehgewohnheiten und behält seine weltanschauliche Komplexität. Roland Schwab etabliert sich weiter als bedeutender Wagner-Regisseur. Jetzt wäre doch mal ein Ring dran.
Richard Wagners Parsifal in der Inszenierung von Roland Schwab in Essen. Die Farbfeldmalerei ist eine Erfindung von Malern des abstrakten Expressionismus. Die legten ihre Leinwände auf den Atelierboden und geizten nicht mit Farbe, die gegossen wurde, gespritzt und gebürstet. Ein Akt, eine Action, die man den fertigen Bildern, die dann im Museum wieder brav an der Wand hängen, auch ansieht. Tatsächlich aber war es wohl eine Erfinderin. Herrn Frankenthaler jedenfalls gilt mittlerweile als mindestens genauso wichtig wie Kenneth Noland oder Morris Lewis. Die beiden Kollegen hatten 1962 Frankenthalers Atelier besucht, die gerade nicht da war, und haben dann deren Technik zum eigenen Markenzeichen gemacht. Der Wiesbadener Sammler Reinhard Ernst hat mit 50 Werken die weltweit größte Helen Frankenthaler Sammlung und zeigt die nun in seinem Privatmuseum in Wiesbaden. Rudolf Schmitz hat das gesehen.
Monumentale Schwarz-Weiß-Fotografien in den Räumen der Ausstellung zeigen Helen Frankenthaler immer wieder bei ihrem großen Experiment. Wie sie die Farbe auf die ungrundierte, am Boden ausgebreitete Leinwand schüttet. Und das wirkt so freudig und abenteuerlich, als sei da jemand mit dem Segelboot auf hoher See unterwegs. In einem Filmporträt wird Helen Frankenthaler gefragt, was da in ihr vorgehe, wenn sie derart auf dem Atelierboden arbeite, wenn sie diesen Move, diese Geste und schwungvolle Bewegung mitten auf der Leinwand vollführe.
I work on the floor because I feel I have more intimacy and more control.
Ich arbeite auf dem Boden, weil es da mehr Intimität gibt, mehr Kontrolle über die Leinwand. Vor der Leinwand zu stehen, ist etwas ganz anderes. Die Leute fragen mich, wie fühlst du dich mitten in diesem Geschehen? Ich habe keine Antwort. Das ist wie mit den wirklich starken Gefühlen im Leben. Etwas überkommt dich, etwas reißt dich mit.
Als junge angehende Künstlerin hatte Helen Frankenthaler Bilder von Jackson Pollock gesehen, der die Leinwand ebenfalls auf dem Boden ausbreitete und mit dem Pinsel Stiel Farbe darauf tropfte und spritzte. Und die Kunstkritik der 1960er Jahre verglich dieses Action-Painting mit dem Wirken eines Toreros in der Stierkampfarena. Doch Frankenthaler war dieses Arbeiten zu zufallsbestimmt, vielleicht auch zu machohaft. Sie dagegen machte die Farbe zur Komplizin, ließ sie in die Leinwand einsickern, ließ sie ihren eigenen Weg gehen. Kuratorin Lia Schäfer.
Eigentlich kann man die Malerei ja auch gerne als ein Fenster zur Welt begreifen, wie man das jahrhundertelang gemacht hat. Wenn man aber jetzt auf Leinwandbahnen direkt arbeitet, ohne vorher das Format abzustecken, dann muss man das erstmal aushalten. Denn man hat ja auch gar keinen Halt, man hat keine Sicherheiten, man hat keine Begrenzungen. Man kann also die Leinwand immer weiter aufrollen und weitermalen. Dann ist eben das gute Auge gefragt, ja, wo setze ich denn jetzt die Schere an? Was kann ich loslassen?
Und wie genial Frankenthaler diesen Ausschnitt wählt, lässt sich in der Ausstellung immer wieder entdecken. Bei Sea Level von 1976 hat sie eine als Querformat begonnene Leinwand schließlich als Hochformat präsentiert, um Assoziationen von Strand, Wellen, Schaumkronen in abstrakte Farbstaffelung zu überführen. Sie hat keine Angst vor Riesenformaten, wie August Deep von 1978 zeigt. Ein von olivgrün und braunen horizontalen Farbstreifen dominiertes Bild in den Maßen von 2,40 Meter mal 4,20 Meter. Dass so etwas stimmig und atmosphärisch dicht wirkt, beweist Helen Frankenthalers Können und Selbstvertrauen. Mit der Arbeit an großen Formaten, Ausdruck der Befreiung, beginnt die Malerin ab 1971. Sie hat sich vom Maler Robert Motherwell getrennt, mit dem sie eine Künstlerbeziehung auf Augenhöhe lebte. Ein Bild wie Spanning von 1971 zeigt Farbmassen in Blau, Dunkelrot, Ocker, Orange, die in ihrer Mitte die weiße Leinwand freilassen. Es wird im Oberlichtsaal des Museums gezeigt und kann dort seinen Expansionsdrang ausleben. Kuratorin Lia Schäfer.
Um dann zu sagen, okay, ich schiebe einfach die Farbe an die Ränder und im Zentrum schauen die Gäste sozusagen nur auf das unbehandelte Gewebe. Das ist schon sehr mutig. Wenn man dann ganz genau hinschaut, sieht man ja, dass sie so einzelne Farbstiftstriche gezogen hat, um diese Farbkontinente an den Rändern miteinander zu verbinden und das Bild wie aufzuspannen. Und daher kommt wahrscheinlich auch der Titel Spanning.
In den späten 1980er Jahren gelingen Helen Frankenthaler dann Werke, die auch in der Gegenwart noch sensationell wirken. Wegen ihrer Farbkombinatorik, ihrer frei fließenden Art. Galileo von 1989 zum Beispiel kombiniert Pink mit einem Hellgrün, zeigt vertikale, vermutlich mit dem Quast erzeugte Farbbalken, die dem Bild Stabilität geben. Überrascht im rechten Teil mit einem geradezu koketten Farbspritzer in pinker Metallfarbe. Dass Helen Frankenthaler viele jüngere Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart beeindruckt hat, man denke nur an Katharina Grosse, will das Reinhard-Ernst-Museum im Oktober diesen Jahres zeigen. Es inszeniert dann als Anschlussausstellung einen Dialog der Werke von Helen Frankenthaler mit denen von Jenny Brosinski, Ina Gerken und Adrian Schies. Die amerikanische abstrakte Expressionistin jetzt in Wiesbaden wiederentdecken zu können, ist jedenfalls ein großes Vergnügen.
Und die heißt Helen Frankenthaler und ist zu sehen im Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden. Anja Reinhardt hat die Kulturmeldung.
Er galt als lebender Klassiker der haitianischen Literatur. Der 1928 in Port-au-Prince geborene Anthony Phelps, der nicht nur Schriftsteller und Lyriker war, sondern auch Journalist, Vortragskünstler und Bildhauer. Phelps gründete 1960 die Gruppe Haiti Littéraire mit, die sich auch gegen den damaligen Diktator François Duvalier richtete. Mitte der 1960er Jahre flüchtete Anthony Phelps nach Inhaftierung und Folterung dann ins Exil nach Kanada. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er vor einigen Jahren zum Schreiben im Exil:
Ja, certainement une douleur, mais c'est pas l'exil qui nous fait écrire.
Ja, natürlich spielt der Schmerz eine große Rolle im Exil. Dennoch kann man nicht sagen, dass mich der Schmerz dazu gebracht hat, zu schreiben. Es war vielmehr der Wille, sich auszudrücken, der mich dazu gebracht hat, zu schreiben. Denn man muss ja auch sehen, ich habe, bevor ich meine Heimat verlassen habe, auch schon sehr viel geschrieben. Das Werk, was mich ja bekannt gemacht hat, der Gedichtband Mon Pays que voici, habe ich nicht im Exil geschrieben, sondern in der Heimat. Und das ist ja ein Langgedicht über die Geschichte Haitis von den Ureinwohnern bis zu François Duvalier. Und ich habe dieses Gedicht ja auch eingesprochen. Und diese Platte hat mich berühmt gemacht, ja berühmt, wenn man das so nennt, will, in Kanada, aber auch in den Vereinigten Staaten, in Europa und in meinem Heimatland.
Der Verlust der Heimat war zeitlebens ein literarisches Thema für Anthony Phelps, auch in seinem berühmten Gedichtband, wie gerade schon erwähnt, Mon Pays que voici. Wie heute bekannt wurde, ist Phelps vor einer Woche in Montreal in Kanada gestorben. Liebe ist alles, so heißt der wahrscheinlich bekannteste Song der Band Rosenstolz aus dem Jahr 2004. Lass es Liebe sein. Lass es Liebe sein. Lass es alles, was wir brauchen, noch viel mehr. Rosenstolz, das waren Sängerin Anna R. und Songwriter und Sänger Peter Plate. Anna R. wurde in Ost-Berlin geboren. Als Rosenstolz begannen sie und Plate kurz nach der Wiedervereinigung mit kleinen Konzerten, wurden aber von Jahr zu Jahr erfolgreicher und konnten insgesamt 5-mal mit ihren Alben auf Platz 1 der Charts landen. Sie gewannen mehrfach den Musikpreis Echo, außerdem die Goldene Kamera und den Bambi. Nach einer Bandpause sang Anna R. solo und in anderen Projekten weiter. Wie die Band Rosenstolz auf ihrer Website mitteilt, ist Anna R. heute im Alter von 55 Jahren unerwartet gestorben. Der Deutsche Filmpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen hierzulande. Vergeben wird er von den Mitgliedern der Deutschen Filmakademie. Heute wurden die Nominierungen bekannt gegeben und da dürfte besonders ein Film Chancen auf gleich mehrere Preise haben. September 5 von Regisseur Tim Fehlbaum, der die Geiselnahme bei den Olympischen Spielen 1972 in München aus Sicht eines Fernsehteams erzählt. 11 israelische Sportler wurden damals von palästinensischen Terroristen getötet. Nominiert ist September 5 unter anderem in der Kategorie Bester Film, in der auch der Widerstandsfilm In Liebe, Eure Hilde oder die deutsch-iranische Produktion Die Saat des heiligen Feigenbaums nominiert sind. Der im Exil lebende iranische Regisseur Mohammed Rasulov ist auch in der Kategorie Beste Regie und Bestes Drehbuch nominiert. Als beste Hauptdarsteller können sich Liv-Lisa Fries, Mala Emde, Misak Zareh und Sam Riley, der gleich 2-mal nominiert ist, Hoffnung machen. Vergeben werden die deutschen Filmpreise am 9. Mai.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Die Verhandlungen zum Finanzpaket im Bundestag, die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und das Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen guten Abend.